Ja, besonderes Spiel, besondere Runde. Wir sind tatsächlich zu dritt hier. Hallo Danny, hallo Stefan.
Ja, Tag.
Hallo Christoph.
Ich glaube, wenn die allermeisten von euch diesen Podcast hören, dann sind es noch 3+1 Tage bis zum Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wie fühlen wir uns?
Gut.
Ja, also du guckst mir mit so einem Lächeln an. Bist du optimistisch oder was soll mir das sagen, Stefan?
Naja, ich meine, die aktuelle Statistik spricht ja jetzt nicht zwingend für die Bayern, wenn ich mal so an die letzten beiden Auftritte in München denke. Letztes Jahr ein 2-2, das Jahr davor 2-0 gewonnen. Also ja, soll man da jetzt nicht optimistisch sein, wenn man nur mal so ein bisschen das heranzieht. Ne? Wenn ja, wir ja gleich über andere Dinge sprechen.
Die genau, es gibt auch noch Statistiken, glaub an keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja. Na, sehr gut. Also wir sind auf jeden Fall da, ganz ungewöhnlich, um in einem großen Teil dieses Podcasts mal nicht nur zurückzublicken aufs BVB-Wochenende, sondern tatsächlich vorauszuschauen. Ich glaube, das erwartet ihr auch ganz einfach von uns, dass wir dieses Spiel bei den Bayern behandeln. Das werden wir tun. Was wir aber außerdem noch vorhaben, ist auf die U17 im Topspiel ihrer Vorrundengruppe gegen den VfL Bochum zurückzuschauen. Da gibt es auch einen Kommentar vom Trainer Marco Lehmann. Danny hat ein sehr arbeitsreiches Wochenende gehabt, kann und wird etwas zu den Fußballfrauen im Einsatz in der Regionalliga sagen und auch dazu, dass Borussia Dortmund zum ersten Mal in seiner Geschichte deutscher Meister im Blindenfußball geworden ist. Also Danny hat ein paar Kilometer gemacht auf der Autobahn.
Nee, tatsächlich nicht auf der Autobahn,
sondern
auf der Schiene und auch ein paar Umwege. Aber wenn wir darüber jetzt über den Reiseweg von Yannick Schuld und mir sprechen würden, das würde diesen Podcast sprengen. Das machen wir mal in einer anderen Folge. Das wäre eine Sonderfolge.
Folgentitel: Thank you for traveling.
Ja, schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Aber
okay, die Handballerin wollen wir nicht vergessen im Heimspiel gegen Halle Neustadt. Die haben wir natürlich auch. Aber ja, jetzt stellen wir uns noch schnell vor und dann geht es rein ins Intro. Mein Name ist Christoph Böhkamp.
Ich bin Stefan Gabele.
Und ich bin Danny Fritz.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal Hallo von der B1, von der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Wir haben euch das letzte Mal gefragt, wo ihr uns hört, denn wir haben festgestellt bei der Durchsicht der Zahlen, ihr hört uns tatsächlich in mehr als 90 Ländern und es kamen ein paar ganz nette Mails rein. Zwei möchte ich mal besonders erwähnen. Ein Hörer, Herr oder Frau Schlegel, mehr hat er oder sie nicht preisgegeben, hat uns tatsächlich am Strand auf den Kapverden gehört.
Überragend. Würde ich natürlich mal wissen, welche Insel, weil ich war im Februar noch auf den Kapverden.
Ach so.
Auf Sal. Und wenn ihr da unten da in, wie heißt das, Santa Maria? Ja. Unfassbar schön. Also Frau Schlegel, unser Neid ist dir, wenn wir aus dem Fenster blicken, aktuell auf jeden Fall sicher.
Ja, ja, der Herbst in Dortmund sieht nicht so aus. Ja, aber du hast die Mailadresse, gerne mehr Details. Und erwähnt werden sollte auf jeden Fall auch Matthias Reckmann, der uns beim Umzug von Irland in die Niederlande zugehört hat. Jetzt wollen wir hoffen, dass der Umzug eine Woche später erfolgreich beendet
Irland
wurde.
In die Niederlande.
Von Irland in die Niederlande.
Nicht schlecht.
Ja, interessant.
Also zwei Länder quasi daran gebracht.
Und ich würde behaupten, man kann auch in beiden Ländern gut Fußball gucken, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also ihr hört schon, schreibt uns weiterhin gerne, wann, wo, wie, wobei ihr uns hört. Das kann auch gerne in Dortmund oder in Unna oder in Werne beim Joggen sein. Ist total egal, wenn ihr Zeit und Lust habt. podcast@bvb.de. Einfach eine Mail an uns. Wir interessieren uns dafür, wo ihr uns hört. Und eine Sache möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Sebastian Eckert hat uns geschrieben mit einem interessanten Vorschlag. Und zwar wünscht er sich, dass wir diesen Rückblick auf das BVB-Wochenende in Kapitel oder wie er es nennt, Sprungmarken unterteilen. Sebastian, sehr guter Vorschlag. Wir schauen mal, ob wir das ohne großes YouTube-Tutorial hinkriegen, wenn wir die Folge hochladen. Aber ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch. Wir werden diese Kapitel für dich einfügen. Er hat nämlich natürlich gesagt, so wird es vielen Hörerinnen und Hörern geben, er hat natürlich Teile, die interessieren ihn mehr, Teile, die interessieren ihn weniger und er sagt auch, es gibt die eine oder andere Sportler, die interessieren ihn gar nicht, über die wir reden. Fair enough. Wir wollen hier niemanden verhaften. Also wir bemühen uns mit Kapiteln. Solltet ihr Hinweise haben, andere Art Kritik, Lob oder auch Themen, die wir hier unbedingt mal besprechen sollen, podcast@bvb.de. So, genug davon. Wir starten rein mit den Profis und wir wagen, ja, wie gesagt, ausnahmsweise nicht den Rückblick, sondern den Ausblick auf das Spiel bei den Bayern. Vorab sollte jetzt in den Länderspielen am Montagabend irgendwas passiert sein. Darauf können wir natürlich nicht eingehen, denn Disclaimer, wir nehmen hier am Montag Mittag auf. So, wer von euch möchte, Thema Zahlen, den Blick auf die Bayern wagen?
Ja, komm, mit Leistungskurs Mathematik übernehme ich den Zahlenpart.
Ach, das warst du, Leistungskurs Mathematik.
Was heißt denn hier Leistungskurs Stark. Mathematik? Gibt es Länder, wo man wählen kann oder wie?
Ja, du konntest oh. nicht wählen.
Ah, okay.
Nee, wir können wählen.
Daher kommt das mit dem leichten Abi in NRW, oder wie?
Oh, was
denn hier? Shots feiert.
Shots feiert im BVB-Podcast, aber ganz andere. Du. Ja, aus der zweiten Reihe sozusagen.
Ja, du. Ich sag mal so, in meinem Bundesland hätten sich viele gewünscht, sie hätten es wählen dürfen.
Ja, ich behaupte an meiner Schule, wir waren die 50-jährige Jubiläums, der 50-jährige Jubiläumsjahrgang meiner Schule. Da haben auch 300-400 Abi gekriegt, damit wir alle eine Zeitung gepasst haben.
Ja, siehst du. Ja, ich komme aus der Generation, da musste man auch, ich weiß noch, du musstest dann irgendwie, glaube ich, 100 Punkte haben. Und wenn du Sport reingenommen hattest, da konntest du die größte Vollblinze sein. Aber da hast du mal über die 2 Jahre in der Oberstufe hast du ja so viele Punkte im Sport gesammelt, plus im Abi, da hast du, glaube ich, 75 Punkte nur durch Sport gemacht. Sondern, also, zugegeben,
irgendwie kommt jeder durch.
Es gab größere Hürden sicherlich, an dieses Abitur zu kommen.
Bitte, Leistungskurs Mathe.
So, ja. die Bayern, sicherlich ein Bundesland, wo es auch nicht ganz so einfach ist, aber es scheint für die Bayern gerade relativ leicht zu sein. 10 Pflichtspiele diese Saison, bisher alle gewonnen, 38-8 Tore, das ist sogar für den FC Bayern, der ja schon, glaube ich, gefühlt alle Rekorde hat, ein neuer Rekord. Und man muss mal einfach anerkennen, das ist schon brettstark. Auch ein Bundesliga-Rekord. 6 Siege aus 6 Bundesligaspielen zum Start plus 22 als Torverhältnis. 25 erzielte Tore, auch Rekord. Also würden Sie, wir haben es Mathematik-Leistungskurs mal ausgerechnet, so weit treffen. Am Saisonende wären das 142 Tore. Ich bin aber sehr optimistisch, dass sie diesen Schnitt am Wochenende nicht halten können. Aber es ist natürlich ein Mann, auf den muss man natürlich dann schon achten. Ne? Harry Kane, also er trifft halt immer wieder weiter und weiter. Ist der erste Bundesligaspieler, der nach 6 Spieltagen auf 11 Tore kommt. Den Rekord nach 7 Spieltagen, Achtung, hält Serhou Guirassy mit 13 Toren.
Aber das wird auch seiner Stuttgarter Zeit sein wahrscheinlich.
Ja, das war das
vorletzte Saison.
Ja, genau. Auch da, wenn Kane so weitermachen würde, wäre er bei 62 am Ende der Saison. Würde auch da wieder einen Rekord pulverisieren.
Ja.
Aber nochmal, lass uns mal jetzt die Zahlen beiseite. Ja, wir müssen schon anerkennen, auch wenn wir uns gerade, ich glaube, da müssen wir uns, sind wir ehrlich, im Sommer, da war ja auch nicht alles so rund bei den FC Bayern. Da hatte einer schon gesagt, so oh, was da so mit Transfers oder Nicht-Transfers, das schauen wir uns mal an, wie die in die Saison starten. Und jetzt gucken wir und müssen anerkennen, läuft ganz gut.
Ja, wir können ja gleich noch auf die Gründe eingehen, aber für mich macht es halt auch viel der Trainer aus, glaube ich, der es irgendwie geschafft hat, aus dieser Truppe eine richtige Mannschaft zu machen. Ne? Apropos Zahlen und ne, Spitzenabi, du hast gerade schon so optimistisch geguckt. Stefan, willst du den BVB übernehmen?
Naja, Spitzenabi habe ich nicht gesagt, ne?
Also, aber Abi.
Abi, ja, also das hat's gereicht, genau. Ja, BVB, noch ohne Niederlage in der Bundesliga, zusammen mit den Bayern, das einzige Team. Also das vielleicht bleibt das ja so am Wochenende oder eine von beiden Mannschaften muss da zum ersten Mal dann auch eine Pflichtspielniederlage hinnehmen. Denn da ist der BVB eben auch wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. Und Niko Kovac, da gab es ja auch, ne, weil, ich weiß nicht, du warst es, Christoph, gerade über Vassar Kompanie gesprochen hast, den Trainer. Da gab es ja auch die eine oder andere kritische Stimme, als Niko Kovac dann auch ins Amt kam. Start war ja nicht so gut, aber jetzt kann man sagen, läuft nicht so schlecht für Niko. Kein früherer BVB-Trainer hat einen besseren Punkteschnitt als Niko Kovac. Ja, und das eben trotz 4 Niederlagen in den ersten 6 Spielen.
Das finde ich ist der Wahnsinn, ne? Dass man das, wenn du das rausrechnest, dass er am Anfang ja eine Mannschaft hatte, die, sagen wir jetzt mal, instabil war und nicht sofort ab Tag 1 funktioniert hat. Wenn du das rausrechnest, hat er einen unfassbaren Punkteschnitt.
Ja, ja, absolut. 2,1 Punkte pro Spiel. Also das kann sich definitiv sehen lassen. 65% seiner Bundesligaspiele hat er gewonnen als BVB-Trainer. Beide Mannschaften, letzte Pflichtspielniederlage, waren wir auch dabei.
Sogar
in Amerika, bei der Club-WM. Die Bayern gegen PSG in Atlanta und wir in New York gegen Real Madrid.
Ja, und jetzt auswärts in München. Das ist was, das hat jahrelang echt wehgetan. Das können wir, glaube ich, alle so sagen. Die beiden letzten Jahre, Stefan, du hast es am Anfang erwähnt, aber nicht.
Nee. Ich war dabei die letzten beiden Jahre. Ich war aber auch schon davor ein paar Mal dabei. Also daran lag es jetzt nicht.
Ich muss sagen, ich war lange nicht in München. Ich habe wirklich mit die schönsten Erlebnisse in München gehabt, hier bei Borussia Dortmund, bei BVB TV damals noch. Vor allem erinnere ich mich gerne an dieses legendäre Elfmeterschießen, wo Jürgen Klopp sagt, das war gar kein Elfmeterschießen, weil es irgendwie nur sieben, weil nur sieben geschossen wurden. Dann war es schon vorbei. Aber diese Spieler nach und auch ein anderes Pokalhalbfinale, als wir da mit der hier unserer Weltfußballer Dembélé es entschieden hat. Also da, ich habe gute Erinnerungen an München. Ich sollte mal wieder nach München fahren.
Ja. Warst du nicht auch mal dabei zwischendurch?
Nee.
Ich glaube schon.
Ja?
Ja. War da nicht mal was mit, hatte den Termin mit Sky? Da waren wir doch mal zusammen in München vor drei, vier Jahren.
Ja, stimmt.
Da waren wir doch mal zusammen.
Ja,
erinnere ich mich doch.
Ja, habe ich jetzt von der Platte gestrichen. Du hast jetzt, wo du sagst, ich erinnere jetzt mich
an. Jetzt hole ich die dunklen Erinnerungen.
Das war wieder eine nicht so schöne Erinnerung.
Ja, stimmt. Ja.
Aber die letzten beiden, die waren gut. Das kann man definitiv sagen. Ich habe es vorhin ja schon angedeutet, das 2:0 vor zwei Jahren.
Ja.
Als es bei den Bayern insgesamt nicht so lief, das konnte man auch mal nutzen. 2:0 gewonnen, Adeyemi. Und Ryerson da die Torschützen und letztes Jahr ein 2:2. Am Ende stand ich da mit Emre Can in der Mixzone und habe ihn dann auch gefragt, ja, so ein Punkt in der Situation, in der wir sind, eigentlich zu wenig oder reicht's? Und meinst du so, ja, wissen wir nicht, müssen wir am Ende drauf gucken. Und am Ende musst du, glaube ich, sagen, ja, am Ende war es vielleicht auch genau dieser Punkt, den du da in München geholt hast, um dann auch auf den vierten Platz noch zu springen. Also die Bilanz ist nicht mehr so düster, wie sie vielleicht mancher noch so in Erinnerung hatte in den letzten Jahren gegen die Bayern.
Ja, und wenn wir jetzt aufs Hier und Jetzt zurückkommen, was ich interessant finde, defensiv, also wir haben jetzt viel über die ganzen geschossenen Tore und so weiter geredet, defensiv sind halt beide auch richtig stark. Also Bayern lässt beim Gegner den geringsten X-Goals-Wert zu, also für alle, für euch, die da jetzt nicht so firm sind, also wie gefährlich quasi die Torchancen sind, die sie zulassen. Und der BVB lässt einfach insgesamt in der Liga die wenigsten Torschüsse auf sein Tor zu. Und ja, wenn man sich weiter durch die Statistiken der DFL so durchgräbt, dann fällt auf, dass die Bayern recht oft das Wort Spitze dabei haben und beim BVB oft gut dabei. Also das subsumiert so diese Gesamtgemengelage, finde ich, ganz, ganz passend. Also jetzt mal Beispiele. Die Bayern, die meisten Tore nach runden Bällen, die meisten Tore nach schnellen Gegenangriffen, die beste Abwehr der Liga. Der BVB, gute Offensive, ziemlich treffsicher, sehr gute Defensive. Also Topspiel auf jeden Fall. Man hat aber schon so das Gefühl, in den Zahlen ist klar, wer ist so leichter Favorit. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Ja gut, aber dass du als Favorit nach München fährst, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Die Zeiten gab es auch. Aber überhaupt, und da lass uns auch mal ehrlich sein, wann habt ihr zuletzt mal in einem DFL-Statistik-Feed über Borussia Dortmund sehr gute Defensive gelesen?
Ja, ja.
Und das ist auch, wieder bei Niko Kovac, eine Sache, die immer wieder angemängelt wurde, immer wieder die Defensive von Borussia Dortmund. Ich glaube, wir können auch mal hier offensiv sagen, dass die Defensive einen super Job macht in dieser Saison. Ja.
Ich hatte absolut das neulich schon gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr euren Spielfilm immer aufschreibt, wenn ihr auf der Pressetribüne sitzt und dann nachher Stimmen des Spiels holt. Ich ratter mir ja immer so in unterschiedlichen Kategorien, schreibe ich mir dann immer auf, wie wichtig oder gut die Chance war. Und du hast es jetzt wirklich oft, wenn du ein BVB-Spiel guckst, dass da gar nicht so viel brenzliche Momente drauf sind, wo du so denkst, ach krass, die erste Halbzeit ist vorbei, mein Zettel ist noch fast leer. So, ne? Letztes Mal zwei Tore, eine Chance, erste Halbzeit vorbei. Das habe ich jahrelang nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und dann auch ein Teil der Wahrheit, ich sage immer, hör die Analysen von Julian Brandt an, dann weißt du Bescheid, ne? Was er, glaube ich, nach dem Spiel gegen Mainz gesagt hat. Dann halt auch das Spielglück auf deiner Seite zu haben. Ne? Ja. Guck dir Wolfsburg an, ne? Dieser Millimeter Torlinientechnik, wo der Ball dann nicht drin war, wenn der reingeht, behaupte ich mal, geht es 1-1 aus, das Spiel. In Mainz, der Ball springt perfekt im Pfosten raus und im Gegenzug machst du praktisch das 1-0. Ne?
Ja.
Dieses nötige Spielglück, was du natürlich auch brauchst, vor allem auch so ein Auswärtsspiel in München, hast du ja gerade auch auf deiner Seite. Ne?
Ich habe mal was aufgeschrieben, so könnten sie spielen. Und die Bayern-Elf ist relativ nah an der letzten. Und zwar Neuer im Tor, dann eine Viererkette, Boye, Upamecano, Tahn, Leimer. Im Mittelfeld Kimmich, Goretzka, auf der 10 Gnabry, dann vorne Olise und Diaz auf den Außen und Kane in der Mitte. Kann man jetzt drüber reden, ob es die Elf ist, die es werden wird. Mir fällt halt vor allen Dingen immer der Kollege Boye auf. Wie oft ich über den schon gelesen habe, ach, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein toller Einkauf war, ob der überhaupt in der nächsten Saison da noch spielt. Wo kam das her? Ich habe das jetzt nicht so eng verfolgt. dass der da jetzt plötzlich Startelf ist.
Ja, ich meine, die Bayern haben natürlich links schon ein paar Verletzungsprobleme auch. Stanisic fällt aus, Davis mit Kreuzbandriss lange raus. Und deswegen rückt Leimer, der ja sonst eigentlich rechts spielt, dann auf die linke Außenverteidigerposition. Theoretisch hätten sie da auch noch einen alten Bekannten aus Dortmund, Rafael Guerreiro,
ja.
Der gerade aber so ein bisschen außen vor ist oder immer mal wieder dann so in diesen Spielen bei Paphos FC mal ran darf, mhm. ne, so ein bisschen Lückenfüller ist oder eben dann reinrotiert. Und dann haben sie irgendwann den Boey dahin gepackt und das scheint auch zumindest bis hierhin einigermaßen gut zu funktionieren. Anfangs hat er nicht so gespielt, jetzt ist er Stammspieler. Ja, es ist sicher natürlich, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt da so drauf gucke, so ein bisschen, ja, ein Schwachpunkt, den man sicher auch bespielen kann, Sascha Boey. Aber du hast es gesagt, ich meine, vielleicht macht Kompanie was Verrücktes und zieht in so einem Spiel Jo Kimmich auf rechts und packt ja. den Pavlovic neben Goretzka. Machen kannst kann du dir alles, ne? Da sind ja so viele Dinge möglich. Oder der Leimer geht nach rechts und der Guerreiro startet links. Das weißt du natürlich auch nicht, ne? Da ist viel möglich. Aber wenn der Boey spielt, dann glaube ich, ist das definitiv für unsere linke Seite Benze Baini, Svensson, Bayer schon eine Möglichkeit, da auch durchzustechen.
Ja. Jetzt, wo wir schon dabei sind, Svensson, Bayer. Also ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, Kobel im Tor, Benze Baini, Schlotterbeck, Anton, Dreierkette, Svensson links, Kuto rechts, in der Mitte Metscher, Sabitzer und ja, dann Bayer über links, Adeyemi über rechts, Gerassi ganz vorne drin. Was sagt ihr? Kann passieren? Wird passieren? Also wir wissen es alle drei nicht. Das, so viel müssen wir mal sagen. Also niemand vom Sport hat uns da jetzt ernsthaft in irgendwelche Gespräche eingeweiht. Also wir wissen genauso wenig oder viel wie ihr da draußen. Das, also ich sehe jetzt wenig Gründe, da was dran zu verändern. Spannend wird natürlich, ne? Also generell, du hast halt bei den Bayern hast du halt ein 4-2-3-1, bei uns eher ein 3-5-2-1. Wie du, sag ich jetzt mal, diese vier Olisse, Gnabry und Diaz und Kane übernimmst. Also jetzt zum Beispiel auch, wenn du jetzt rechts Kuto spielen lässt, hast du halt die spielerische Lösung. Ein Junge, den er sich natürlich, den Kovac sich jetzt auch die ganze Zeit angeguckt hat, weil er hier war und gesehen hat, okay, was hat er im Training gemacht und gebracht, während Riasson mit den Norwegern weg war. Bei Riasson weißt du aber, was du kriegst, verlässlich. Das ist jetzt auch, was würdet ihr sagen, Kuto oder Riasson, was, wenn ihr jetzt euer Geld setzen müsstet? Ich würde auf den Brasilianer setzen, ehrlich gesagt, eben weil er sich jetzt hier so lange vorstellen konnte im Training die letzten Tage.
Gute Frage. Also die Frage ist, welchen Spielansatz wählst du selber für dich? Ne? Also wahrscheinlich, ich persönlich, aber ich bin nicht Trainer, bin wahrscheinlich eher Riasson, weil ich ihn einfach auch mag, gegen die Bayern. Auch da, auch gerade hinten rechts, dann, wo der lustige Diaz da am Rumwirbeln ist. Aber das ist meine Meinung. Auf der anderen Seite, aber natürlich, musst du auch sagen, Kuto hat getroffen. Nicht nur das, hat auch gut gespielt, hat sich verbessert. Ja. Welche Argumente hast du? Wie verkaufst du dem Spieler, dass er nach einer richtigen Leistungsentwicklung jetzt in so einem Topspiel plötzlich nicht mehr spielt?
Ja.
Boah, sicherlich eine super schwierige Frage. Deswegen ich, Typ Riasson, wenn ich Geld setzen müsste, glaube ich Kuto.
Okay.
Ich würde
gerade mit dem Kopf geschüttelt. Also
ich würde beides bei Riasson ansiedeln, aus meiner Sicht. Ja. Ich glaube, es ist dann auch eher in so einem Spiel der Niko Kovac-Typ, den er so, glaube ich, auch eher mag in so einer Partie, weil ich glaube, dass aus einer Dreierkette da auch häufig eine Fünferkette wird, ne? Weil die schieben dann natürlich defensiv auch viel zurück. Ja. Und es ist jetzt kein Auswärtsspiel in Heidenheim, ne? Wo du dann natürlich schon häufig in einer Dreierkette spielst, in diesem Dreieraufbau und viel vorne bist. Da hast du natürlich auswärts in München viel mehr Verteidigungsarbeit dann auch zu leisten. Deswegen glaube ich, ist das dann oft eine Fünferkette hinten und da sehe ich dann den Kollegen Riasson ja, das schon aus meiner Sicht vor Kuto. Ja, vor allem auch, weil er mal noch ein Tor geschossen hat in München. Brauchst du auch so ein bisschen, wie das Stadion, habe ich ein gutes Gefühl in diesem Stadion. Das hat, glaube ich, der Riasson auf jeden Fall, ne? Weil er da getroffen hat, weil er da jetzt auch zweimal nicht verloren hat. Deswegen glaube ich, ist das für mich, also ich würde eher den Riasson bringen.
Okay, zwei sagen Norwegen, einer sagt Brasilien. Brandt fehlt jetzt in dieser Startelf. Jetzt könnte man, also ich sag's mal ganz, ganz ehrlich, der Kollege Tobi Reif und bei uns auch aus der Redaktion hat gesagt, die Pässe von Brandt, gerade wenn du dann mal Wiese vor dir hast, einen Umschaltmoment möglicherweise hast und du willst einen Adeyemi, einen Bayer schicken oder du willst Guirassy erreichen, die Pässe von Brandt könnten wichtig sein. Wie seht ihr das?
Zu 100%. Guck dir das 1-0 vor zwei Jahren an. Das ist genau das Muster. Ballgewinn, eigene Hälfte, Ball zu Julian Brandt, saubere Mitnahme, Blick nach vorne, Adeyemi-Raum, Pass in den Raum, der läuft dem, weiß ich nicht, ob es Upamecano war, ob es Minjay war, egal wer. Auf jeden Fall ist er seinem Gegenspieler davongelaufen, ist 1-0 gemacht. Genau dieses Schema. Genau das.
Und für wen dann? Für Bayer?
Adeyemi.
Nein.
Achso, für wen?
Weil du musst ja dann ja einen rausnehmen. Ist,
klar, logisch. Ja, wahrscheinlich Bayer. Ja.
Weil ich, das ist ja die spannende Frage. Wen nimmst du dann raus? Ja. Also ich glaube nicht, dass er an Sabitzer und Metscher aktuell was ändern wird. Definitiv nicht.
Ich auch nicht.
So. Und dann nimmst du gerade den, da würde ich sagen, dass Adeyemi gerade ein bisschen mehr im Flow ist.
Ja.
Ja.
Also das, aber auch da gibt es auch sicherlich Argumente für Bayer in dieser Diskussion, aber ich unterstütze auch komplett, was du sagst und würde Brandt da auch in diesem Spiel gerne sehen.
Wie sehr überrascht euch Prime Diaz, weil ich gucke ja mal relativ viel sowas, was auch mit dem englischen Markt, und es gab manchen Pundit, wie man Englisch so schön sagt, die Experten, die gesagt haben, boah, Bayern München, wenn das mal nicht ein Fehler ist, weil der Prime Diaz, den haben wir in Liverpool gesehen, den ihr jetzt kriegt mit 28 Jahren, das ist nicht mehr Prime Diaz. Jetzt hat er aber 5 Tore in 6 Bundesligaspielen geschossen. Und nicht unwichtig.
Ich behaupte mal, ja, das hätten aber auch schon 5, 6 mehr sein können. Der hat aber auch schon ordentlich was verballert. Er sagt jedes Mal, guckt euch mal das Spiel in Augsburg an. Ist witzig. Die erste Chance direkt nach Anpfiff. Der schießt den Ball aus 2 Metern neben das Tor.
Ja.
Neben das leere Tor. Ja.
Ich habe ihn in meinem Kicker-Manager-Spiel.
Minuspunkte.
Bist du zufrieden? Ja, ich bin mit ihm ganz gut zufrieden.
Aber das spricht ja dann auch
klar,
wieder.
Performt.
Aber das spricht ja auch für ihn, wenn du direkt dann den Ball so versenkst und dann trotzdem einfach, ne, sei ein Goldfisch, ausgeschaltet und weiter geht's. Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir.
Ja, ich glaube, also den vielleicht sogar gerade, klar, Harry Kane, der steht da über allen so ein bisschen. Fragezeichen, ob er vielleicht spielen kann. Ne? Ist ja jetzt auch angeschlagen raus da in Frankfurt, hat nicht gespielt bei den Engländern. Mhm. Wer weiß, ob er spielen kann. Und wer gerade natürlich in Form seines Lebens, sehr Schnabri, was der gerade abreißt, das ist Wahnsinn.
Ja.
So, das ist wahrscheinlich von allen, die da gerade stehen, der die beste Form mitbringt.
Ja.
Deshalb sage ich, there will be haters, auch den habe ich in meinem Kicker-Manager schon. Aber muss dazu sagen, auch Guirassy und Sabitzer. Also,
Gott sei Dank, hast du das auch noch erwähnt.
Also, jetzt muss ich jetzt noch dazu sagen.
Ja, aber deshalb habe ich das gesagt. Wird halt auch spannend, wie du dann nachher in einer Dreierkette oder, wie du richtig sagst, in einer Fünferkette oder wer halt aus dem Mittelfeld, ne, also Sabitzer, der muss ja da auch nicht auf seiner Position kleben. Ist ja auch die Frage, wie die beiden, wie Metscher und Sabitzer sich dann, wenn sie überhaupt spielen, sich die Rollen aufteilen. Ist dann die spannende Frage, wer Gnabry wo aufnimmt und wie.
Total.
Na? Also wie viel hinterherläuft, wie sehr du am Mann klebst.
Und ja, und dass du dich halt dann nicht zu sehr auf den Gnabry fokussierst und dann so Leute wie Kimmich und Goretzka dann aus den Augen verlierst. Ne? Das ist ja auch...
Ja, bei der Videoanalyse wäre ich gern dabei bei uns. Da sind wir leider alle drei nicht, aber wir versuchen das hier so gut es geht. Und ja, Stefan hat es gerade schon richtig gesagt, wir wissen nicht, was mit Harry Kane ist, wir wissen aber auch nicht, was mit Serhou Guirassy ist, so ehrlich müssen wir sein. Also früher nach Dortmund zurückgereist, das habt ihr gelesen, das haben wir gelesen, aber auch hier gilt, wir wissen nicht mehr als ihr. Da müsst ihr euch gedulden bis zur Pressekonferenz mit Niko Kovac, die wir natürlich live übertragen werden bei BVB TV auf unserem YouTube-Kanal. Und da, denke ich mal, werden wir dann mehr darüber erfahren. So, ich kann euch hier natürlich nicht von diesem Themenschwerpunkt entlassen, ohne dass wir alle drei sagen, was wird das für ein Spiel und wie geht's aus? Danny, fang mal an.
Ich sag, dass es ist sicherlich jetzt kein populärer Tipp, aber ich sage, es wird ein 0-0 der besseren Sorte. Nein, also ich glaube nochmal, ich weiß, es ist unpopulär, aber ich könnte mir so ein Spiel vorstellen, wo keine Mannschaft jetzt auch so nach so einer Länderspielpause irgendwie, also zu sehr da aufs Gaspedal drückt und man irgendwie in so einem, ich will nicht sagen, Abtastmodus bleibt, weil ich glaube auch, dass einfach die Defensive diesem Spiel den Stempel aufdrücken wird und deswegen sage ich 0-0.
Ja, das ist natürlich ein starker Tipp. 0-0, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber wäre nicht das erste Spiel, wo man viele Tore erwartet und am Ende gehst du mit einer Nullnummer raus. Ne? Allein wenn man mal auf die Tabelle guckt, heißt es für uns ja schon irgendwie verlieren verboten. Ne? Weil wenn du da in München verlierst, bist du 7 Punkte hinter den Bayern nach 7 Spielen. So die kleinsten Meisterträume sind dann wahrscheinlich auch schon ausgeträumt, sagen wir mal so. Und deswegen glaube ich halt auch, dass die Bayern mit einem Unentschieden ganz gut leben können. Die haben dann auch taffe Wochen in der Champions League, glaube ich, Arsenal und PSG, was da alles kommt, wo dann sicher auch der Fokus so ein bisschen hingehen wird. Deswegen, ich glaube am Ende ein 1-1.
Aha. Ist meins. 0-0, 1-1. Das muss ich eigentlich 2-2 tippen, ne? Nein, also ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, ganz wichtig werden die ersten 10 Minuten und die allerletzten Minuten. Also ich glaube, dass wenn du die Anfangsphase gut überstehst, da gut reinkommst in das Spiel, vielleicht sogar so einen ersten Nadelstich, ein erstes Ausrufezeichen setzt. Ich erinnere mich noch immer an dieses hervorragende 3-1, das wir mal in den Kloppjahren da hatten, wo einfach Lucas Barrios direkt am Anfang, ich meine, es war die 7. Minute, die geregelt hat und schon mal gezeigt hat, so kann es auch gehen. Nein, aber im Ernst, und jeder, der in Turin war, looking at you, Danny Fritz, und ich war bei St. Pauli, weiß, dass auch die Schlussminuten in dieser Saison sehr, sehr schmerzhaft sein können. Von deren Sicht her hoffe ich einfach, dass wir, wenn wir diese beiden Phasen gut hinkriegen, dann glaube ich, kriegen wir es in München auch gut hin. Und ich, da ich das Netradio machen muss, gehe voller Euphorie da rein und sage, wir gewinnen 2-1. Frage mich nicht wie, aber wir kriegen es hin.
Ja, sehr gut. Und man muss ja auch dazu sagen, also die Bayern haben ja jetzt auch nicht jedes Spiel super souverän gewonnen. Ne? Ich habe da auch ein Pokalspiel bei Wien Wiesbaden gesehen.
Genau, das Grüße war dann an den DFB-Pokal.
Sehr, sehr, sehr knapp, ne? Mit Harry Kane, der da mal einen Elfmeter verschossen hat. Passiert dem ja auch sehr selten. Dann aber noch kurz vor Schluss das 3-2 geschossen hat. In Augsburg vom Ergebnis her zumindest war es auch knapp. Ne? Also die sind jetzt nicht da durch alle Spiele einfach mal so durchmarschiert. Und auch nochmal vielleicht die Heimspiele 6-0 gegen Leipzig, 5-0 gegen Hamburg, 4-0 gegen Bremen. Es wird weniger.
Worin du überall was Positives siehst, das ist ja unfassbar.
Wundert mich, dass du jetzt nicht 3-0 getippt hast für die Bayern. Dann.
Ach so,
ich kann sagen. So viel also, zum Abi. Ja. Stark, stark. Ja, Stefan, und pass auf, und damit, das ist doch ein großartiges Schlussstatement, laden wir dich doch direkt aus diesem Podcast, weil wir hatten, nee, auf eigenen Wunsch, wir hatten ja vorher gesagt,
nichts mehr zu melden jetzt.
Stefan gibt seine Expertise zu den Bayern, weil Danny hat halt zwei wichtige Punkte, die wir noch haben gesehen, und ich den dritten. So gesehen, du kannst gerne hierbleiben und uns noch etwas zuhören, und wenn du magst, auch gerne noch was dazu sagen, wie du willst.
Ich höre mal mit.
Ach, guck mal, er bleibt, sehr gut. Und wir kommen nämlich damit zur U17. Da saß ich am Sonntagmorgen überraschenderweise neben dem netten Kollegen Sebastian Landeskröner, der sich das Spiel auch angeguckt hat. Topspiel in der Vorrundengruppe H in der DFB-Nachwuchsliga gegen den VfL Bochum. Ja, es hat einen auf die Mütze gegeben. 1-4 ist es ausgegangen. Bochum mit einem idealen Start führen nach 12 Minuten 2-0, machen fast nur das 3-0. Und der BVB lässt sich dann aber wirklich nicht beirren. Also, das ist ganz schön, weil es war das erste U17-Spiel, was diese Saison mal nicht irgendwie online gesehen habe, sondern im Stadion. Und dann kannst du dir mal ein paar Spieler angucken über einen längeren Zeitraum. Körpersprache stimmt, kein Gemecker zwischen den Jungs, keine langen, ideenlosen Bälle nach vorne. Stattdessen beim Plan geblieben, weiter mutig Fußball gespielt, versucht mit dem Ball am Fuß was hinzukriegen. Das Problem ist einfach, Bochum hat unfassbar die Mitte zugemacht, hat körperlich mega überlegen, die meisten Kopf größer. Und ja, dann gibt es in der 38. Elfmeter für den BVB ein kleiner Umschwung, denn den verwandelt auch der Kapitän Lenny Strössner. Dann kam so eine Phase, in der Bochum mal kurz gewackelt hat, wo du das Gefühl hattest, oh, jetzt sind sie dem 2-2 nah. Und dann auch, nachdem der defekte Rasensprenger endlich abgestellt wurde und die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, da war der BVB auch besser raus aus der Pause, aber dann fällt halt in der 65. Minute das 3-1. Na, dann auch noch so ein Tor, wo du so denkst, okay, der Bochumer setzt sich da echt sehr souverän über rechts durch und knallt ihn dann einfach rein, auch aus spitzem Winkel. Und danach war dann so ein bisschen das Rückgrat, so das Selbstvertrauen der Gäste doppelt so groß. Und dann geht's halt am Ende 4-1 aus. Und ich habe mich direkt nach Abpfiff mit Trainer Marco Lehmann unterhalten über das Spiel. Und das hat er gesagt.
Also ich glaube, wir sind alles andere als gut reingekommen. Wir haben zwar den Ball gehabt und Kontrolle, aber haben, glaube ich, gefühlt nach 10 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau die Zeit, aber nach 10 Minuten waren wir 2-0 hinten. Und dann ein Riesenkompliment an die Truppe, wie wir da zurückgekommen sind, wie wir erste Halbzeit Fußball gespielt haben, fand ich außergewöhnlich gut. Kommen dann ran mit dem 1-2, haben Chancen zum 2-2 und irgendwie gefühlt droht es wirklich so zu kippen und dass wir das auf unsere Seite ziehen können. In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter und dann aber mit dem 3-1 hat man einfach gemerkt, so, da haben sie uns den Stecker mitgezogen. Dann merkst du auch, dass wir einfach enorm viel investieren müssen, um gegen eine körperlich robuste Mannschaft wie die und halt auch eine ältere Mannschaft mitzuhalten. Und dann verlierst du halt so diese 50-50 Duelle, kommst dann im Laufe des Spiels immer mal wieder einen Schritt zu spät und dann fühlt sich das sehr, sehr zäh an und ist sehr, sehr hart. Aber wir wissen es richtig einzuschätzen, wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben jetzt die ersten 6 Spiele gewonnen, dass das mal passiert. Das ist mit einberechnet und das ist auch nicht schlimm. Eher können wir darauf aufbauen, wie wir mit so einer jungen Mannschaft die erste Halbzeit Fußball gespielt haben. Das fand ich nämlich war außergewöhnlich gut. Auch wenn ich mich da wiederhole, aber da bin ich wirklich stolz drauf. Ja, und das Ergebnis, das passiert dann halt. Und Kopf hoch, weiter geht's nächste Woche.
Wir fanden auf der Tribüne es vor allem beeindruckend, dass ihr euch weiter an den Plan gehalten habt, dass ihr augenscheinlich nicht aufgegeben habt, weiter dran festgehalten habt, weil das muss ja auch für einen Kopf echt schwer sein, wenn du siehst, alleine die beiden, die im zentralen Mittelfeld hatten, wie groß die waren, was das für Baumstämme waren und dann prallst du immer wieder an denen ab und versuchst an denen vorbeizukommen. Also wie hart ist das auch für den Kopf?
Ja, also deswegen nochmal Riesenkompliment an die Jungs. Ich glaube, man sieht das dann auch. Also Pressing wird dann auch häufig überspielt und dann die zweiten Bälle holen die sich einfach, weil sie größer sind, weil sie da halt noch einen Tacken schneller sind. Wir müssen halt, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, immer top mit Ball sein, damit es nicht wild wird. Und das haben wir halt leider über 90 Minuten nicht geschafft. Aber wir haben halt nur diesen einen Plan. Anders geht's nicht. Wir müssen top mit Ball sein. Und von daher gibt's da keinen Alternativplan. Den wollen wir auch nicht, weil wir glauben, dass die Jungs in dem Setting mit Ball richtig gut werden. Und da sind wir, glaube ich, und das hat die Hinrunde gezeigt, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, nach 7 Spielen steht der BVB jetzt auf Platz 2, hat den ersten Platz an die Bochumer abgeben müssen. Die führen in der Tabelle der Gruppe H jetzt mit 19 Punkten, dahinter der BVB mit 18. Für euch zur Info, wenn ihr euch nicht so richtig auskennt, die ersten 3 kommen in die Hauptrunde und der Abstand zum dritten Viktoria Köln ist groß, nämlich 6 Punkte.
So. Sie rahmen sich die Tabelle ein da in Bochum?
Ich sag mal so, ich habe nachher gehört, was in der Gästekabine los war. Die haben sich ein bisschen gefreut. Okay. In Bochum gibt es ja auch nicht immer was zu feiern, aber ja, die hatten was zu feiern. Ne? So, wir machen weiter mit den Fußballfrauen und wir haben schon gesagt, Danny hat ein sehr arbeitsreiches Wochenende. Nach, ja, zuletzt, ich nenne es jetzt mal auch ab und zu durchwachsenen News von den Fußballfrauen, durften die am Sonntag mal wieder richtig jubeln. 5-0 gegen Wacker Mecklenburg im Stadion Rote Erde. Danny, du warst da, wie war's?
Es war gut, weil die BVB-Frauen, glaube ich, die passende Antwort gegeben haben auf das Spiel in Bielefeld. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Es war gegen eine Mannschaft, wie ich finde, die es eigentlich ganz gut gemacht haben, mutig gemacht haben. Mecklenburg hat tatsächlich die BVB-Frauen schon beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte gestresst angelaufen. Das siehst du nicht bei vielen Gegnern der BVB-Frauen. Haben auch defensiv es gut gemacht, standen gut und trotzdem und die BVB-Frauen sind immer bei sich geblieben, haben das sehr, sehr reif auch dann runtergespielt, sich immer wieder Torchancen auch erspielt. Auch dann die Verwertung war deutlich besser als auch in manch anderen Spielen, aber wichtig einfach zu sehen, das ist noch der Unterschied zum Bielefeld-Spiel, wenn ich das anspreche, in der letzten Woche, wo ich froh war, dass ich nicht im Podcast war hier. Wir hatten uns auf dem Flur getroffen.
Also alle, die nicht im Thema sind, spätes 1:1 in Bielefeld kassiert.
In der 93. ja. Aber auch da war trotzdem am Ende des Tages fehlte da irgendwas. Generell, da waren zu wenig Torchancen. Da hat man, war man nicht richtig bereit, auf die zweiten Bälle zu gehen. Und dann kann ich jetzt auch nochmal mit Stefan nochmal rein, weil Stefan auch das Spiel in Deutz, unabhängig, was ja, genau, dann danach noch lief. Aber du hast das Spiel in Deutz auch gesehen. Ich habe teilweise das Gefühl, es sind so zwei Gesichter der BVB-Frauen heim und auswärts. Also du kannst die Heimspiele durch die Bank nehmen. Leverkusen, dieses 6-0 am Anfang, das erscheint immer im besseren Licht, weil Leverkusen ist seitdem durch die Liga marschiert. Sie stehen aktuell vor uns. Hm. Leverkusen ist Tabellenzweiter. So, da hast du 6-0 gewonnen. Du hast 7-0 gegen Mönchengladbach gewonnen. Du hast gegen Moers 9-0 gewonnen. 5-0 gegen Mecklenburg. So, auswärts die Niederlage in Köln. Ja, du hast dann in Deutz 3-0 gewonnen. Aber Stefan, ich muss gleich sagen, das war gegen einen Mitaufsteiger, erwarte ich da mehr.
Ja, also es war sehr zäh, muss man sagen. Ja, sehr zäh. Ist natürlich auch schwierig, ne? Ich meine, Deutz, ein Torschuss, glaube ich, die stehen natürlich nur hinten drin. Es ist so nach dem Motto, lass uns dieses Spiel spielen, dass es gespielt ist, ne? Weil wir eigentlich keine Chance haben. Und hättest du mich vor dem Spiel gefragt, wie kann Deutz dieses Spiel gewinnen? Ja, genau so, wie sie es dann jetzt wahrscheinlich auch gewonnen haben oder gewinnen werden am grünen Tisch, weil rein sportlich keine Chance. Und das ist dann natürlich auch schwierig auf der einen Seite. Es war auch ein Kunstrasen, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Belag. Aber grundsätzlich, und ich glaube, da stimmst du mir zu, du steckst ja viel tiefer drin in der Thematik, sollte da spielerisch schon mehr gehen als das, was da beispielsweise in Deutschland auch zu sehen war.
So, dann nehme ich Recklinghausen noch, das war mal eine ordentliche Auswärtsleistung, aber dann auch Bielefeld warst du auch, also deswegen, was du sagst, natürlich ist das schwierig, aber du weißt eigentlich von den 26 Spielen, wirst du wahrscheinlich mindestens 20 haben, wo sich der Gegner eben genauso hinten reinstellt und dann entweder durch Fehler von Borussia Dortmund hofft, einfach zum Erfolg zu kommen. So, und da hätte ich mir dann, ich weiß es nicht, dass, was da aushält, so ein bisschen, ja, ist da noch so der Wurm drin, so ein bisschen. Ansonsten aber trotzdem wird man nicht unruhig, das ist immer das Wichtigste. Ja, man hat jetzt wieder gewonnen, man steht jetzt auf Platz 3, da man also auch so ein bisschen, also Köln, Tabellenführer, macht in der 93. noch den Siegtreffer gegen Gütersloh zum 2-1.
Ja, bitter, ne?
Leverkusen gegen Essen, die auf 2 und 3 standen im direkten Duell, macht Leverkusen in der 93. Minute den 3-2-Siegtreffer. So bist du zwar an Essen vorbei, aber hättest aber auch, wenn die Unentschieden gespielt hätten, auf 2 springen können. So.
Richtigen Feiertag gehabt.
Ja. Das jetzt nicht, weil, und das ist wirklich, du hast das erste Mal in der Historie der BVB-Frauen, haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand.
Mhm.
Auch im letzten Jahr haben wir es am ersten Spieltag verloren, aber da war es sofort relativ wieder ausgebügelt, war es auch schnell wieder vorne. Jetzt bist du 5 Punkte hinter dem ersten FC Köln. Mhm. So, nochmal, man ist ruhig, man glaubt immer noch, du hast noch viele Spiele, auch Köln muss noch gegen Leverkusen, muss noch gegen Essen, also die haben auch noch die Bretter vor sich, wir darf auch nicht vergessen, und Köln mal, hat gegen Mecklenburg verloren.
Wollte ich gerade sagen, Mecklenburg war doch die Mannschaft, die Köln geschlagen
deswegen
hat.
Deswegen sage ich, Mecklenburg, das 5-0, das ist super, weil du weißt auch, Mecklenburg ist eine Mannschaft, die dir wehtun kann, die eben auch schon Tabellenführer die einzige Niederlage beigebracht hat. Also, alles gut, aber jetzt gilt es nachzulegen. Du musst jetzt mal eine Serie. Das war bislang echt so eine kleine Welle. Ne? Erfolg, dann klar, auch Bayern war geil, nur 0-2 verloren. Aber hey, der Liga-Alltag, das ist wichtig. Ne? Das andere kannst du mitnehmen. Wichtig ist, dass du aufsteigst. Also nachlegen am beim vorletzten jetzt Rade, am 9. Spieltag. Sonntag 13:30 Uhr. Dann in Dorsten. Und auch da wieder der Hinweis, könnt ihr live dabei sein. Bei Pluto TV gibt es dann die Spiele und auch das können wir schon mal ankündigen. Dann weder mit Stefan noch mit mir, sondern die Premiere von unserem Kollegen Tobi Reif am Mikrofon bei unserem BVB-Frauen. Der muss es jetzt auswärts richten.
Stark. Tobi macht das sicher gut. Wir bleiben beim Fußball, sprechen aber heute zum ersten Mal in diesem Rückblick aufs BVB-Wochenende über das Thema Blindenfußball. Wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, dann wisst ihr genau, was jetzt kommt. Wir sind nämlich tatsächlich zum ersten Mal deutscher Meister im Blindenfußball geworden in Nürnberg. Und Danny hat es vorher schon gewusst und hat gesagt, Leute, da fahre ich hin. Ich packe mir noch den Yannick als Kameramann. Und ja, hat sich gelohnt, ne? Also auch wenn ich höre, die Irrungen und Wirrungen auf der Hinfahrt mit der Deutschen Bahn, aber ihr seid ja da gewesen und ganz ehrlich, das Setup, was ich so gesehen habe, sah richtig gut aus.
Ja, also das war sportlich, aber auch so kann ich gleich noch was zu sagen, so persönlich einfach ein unfassbar schönes Erlebnis. Und auch dieses Setup und auch wenn, sage ich danach auch noch was zu, so ein Spieltag für die blinden Fußballer mitten in der Stadt, so ein Stadtspieltag, nicht so einfach ist, weil natürlich geht es nur um die Geräusche.
Ja.
Und sonst spielen die halt auf einem Platz, der irgendwo auf einem Fußballplatz abgelegen ist. Da ist dann halt nicht viel los. Jetzt bist du mitten in der Stadt, in Nürnberg, auf dem Hauptmarkt, im Schatten der Frauenkirche. Super Kulisse. Aber da ist natürlich auch viel los.
Hörst du den Ball dann überhaupt? Also das sollten wir vielleicht erwähnen. Also das ist ja ganz wichtig, dass man den Ball hören kann quasi.
Natürlich, du hörst den Ball, weil der ist ein bisschen schwer, da hat auch Rasseln drin.
Genau.
Aber auch da ist es ja so, beim Blindenfußball, du hast nicht nur den Ball, sondern du hast auch Guides. Weil der Ball kann ja auch mal liegen bleiben, dann macht er keine Geräusche mehr.
Mhm.
Und du hast halt auch Guides, die dir immer auch Anweisungen geben. Du hast den Torwart, also Blindenfußball ist 4-4 plus Sehnen-Torwart.
Ja.
Der Torwart gibt dir immer noch Anweisungen. Du hast einen Guide oder einen Trainer in der Mitte. Du hast auch noch einen Hintertorguide, der dir Anweisungen gibt. Links, rechts, vor, rück, unter dann, also bestimmte Codes.
Ja.
Und trotzdem musst du da, die sind so gut, das rauszufiltern. Trotzdem hast du halt eine riesige Geräuschkulisse. Und wenn dann, ich habe gerade gesagt, Frauenkirche, wenn dann mal ganz kurz 12 Uhr Glockengeläut ist und da die Frauenkirche da ihr Brimborium abgefeiert hat da mit Schauspiel, dann wird das Spiel auch erstmal für 5, 6, 7 Minuten unterbrochen.
Ja.
Weil das halt nicht geht. Weil die brauchen halt dann auch Ruhe. Ja, und gerade wenn es so Freistöße gibt, muss dann wirklich nochmal ruhig sein, weil dann wird auch dann bei der Pfosten abgeklopft, dass sie sich orientieren können. Wo ist denn das Tor genau?
Ja.
So, und das, also deswegen, super Kulisse, super spannend. Kopfsteinpflaster, da muss ich auch noch zu sagen, ist auch nicht so einfach, weil,
Da hoppelt es aber ganz schön, oder?
Die hoppeln nicht, aber du kriegst natürlich auch, die spüren natürlich auch jede Bewegung, dass der Ball, also das war schon gut, aber Kopfsteinpflaster ist anders als ein gerader Untergrund.
Absolut. Aber du würdest schon sagen, es hat sich wahrscheinlich gelohnt, weil ihr werdet mit Sicherheit eine Menge Zuschauer gehabt haben, die wahrscheinlich auch spontan gesagt haben, was ist denn da los?
Und das
gucke ich mir mal an.
Also super, super viele BVB-Fans auch da, aber auch generell Nürnberger Publikum, sehr viele da. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die einfach genau dann, keine Ahnung, ihren Spaziergang durch Nürnberg gemacht haben und sich das angeguckt haben. Kulisse, wirklich toll, großer Auflauf, Rudi Völler war nachher da.
Ach, guck mal.
Ja, hat unserem Top-Torjäger Jonathan Tönsing auf die Torjäger-Kanone, wollte ich fast sagen. Es gibt da einen Torjäger-Schuh, gab es da. Der war da, also auch da war ja so eingebunden in, das waren ja die Inklusionstage vom Deutschen Fußballbund, dieser letzte Spieltag. Also große Bühne, verdiente Bühne für die Blindenfußball, weil das wollte ich auch nochmal sagen, das ist, was die machen, ist beeindruckend. Das ist bewundernswert, das ist bewegend, mit wie viel Leidenschaft und Einsatz die aber auch diesem Sport nachgehen. Und es ist also auch schwer zu greifen, wie gut die dann auch sind. Wenn dass die wirklich mit ihrem Gehör und dann auch mit dem Geiz dieses, und da habe ich sowas wirklich gespürt, ne, jemandem blind zu vertrauen, dass du Anweisungen kriegst und die wissen genau, wo die hinschießen.
Ich war mal bei der Anlage und habe mal mit Kevin Großkreuz und mit Emma gedreht. Und da hatte Kevin Großkreuz auch eine Menge Respekt für diesen blinden Fußball nachher gehabt, weil die haben ihn natürlich auch mal blind spielen lassen und das ist gar nicht so einfach.
Nee.
So, vielleicht dann trotzdem mal, was ich mittlerweile aufgeschnappt habe, die Liga hat 5 Spieltage. Wie war denn die Ausgangslage? Also was musste passieren, dass Dortmund deutscher Meister wird?
Ja, also Dortmund war vor dem letzten Spieltag Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung. Ich weiß, die Situation kennen wir.
Oh Mann.
Und
schon wieder Salz in die Wunde hier.
So, und letzter Spieltag, ein Spiel noch gegen Blister Marburg. Direkter Konkurrent, die auch noch Meister werden konnten.
Okay.
Mit 3 Punkten Rückstand. Ja, es hätte einen hohen Sieg geben müssen, aber hat auch der Trainer Enrico Göbel gesagt, von den 5 Spielern sind es 5 Nationalspieler. Blister Marburg war die beste Mannschaft. St. Pauli war 2 Punkte hinter uns, der Vorjahresmeister. Und die hätten, falls wir verloren hätten, mit einem Sieg im letzten Spiel nach uns gegen Stuttgart auch noch Meister werden können. Also da war schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil es war absolut kein Selbstläufer für unsere Jungs. Aber die hatten halt dann wirklich das Spiel vor St. Pauli Stuttgart und da war klar, bei Sieg Meister und bei Unentschieden eigentlich auch quasi Meister, weil sie am letzten Spieltag, da haben sie hier in Dortmund 17-0 gegen Wien gewonnen. Das ist ein Rekordergebnis in der Bundesliga gewesen.
Gegen Wien?
Gegen Wien.
In der Bundesliga?
Ja.
Erklären Sie bitte.
Ja, das ist wie ähnlich. Wir wissen auch, Wien ist auch schon deutscher Meister geworden. Aber
Das ist
schon länger her. Nein, aber da muss man einfach sagen, also wie viele Blindenfußballer gibt es? Also auch bei uns müssen wir sagen, die BVB-Spieler, die kommen nicht alle aus, das sind keine Dortmunder. Wir haben welche aus Hamburg, aus Frankfurt, Bochum. Also die kommen auch aus ganz Deutschland. Und es gibt nicht viele Blindenfußballer. Und in Österreich gibt es jetzt auch keine Blindenliga. Und man ist dann aber auch über jeden Verein froh. Also jetzt haben wir gerade, es gibt 9 Vereine. Mhm. Das heißt, wir haben auch immer einen Verein leider aktuell dabei, der gar kein Spiel hat. So jetzt am letzten Spieltag hatte jetzt schon Hertha, BSC, die hatten kein Spiel. Die haben halt so ein Einlagespiel gemacht gegen so Promis aus Nürnberg. Deswegen hat man einfach gesagt, komm, man nimmt die mit dazu und spielt Wien halt auch mit in dieser Blindenfußball-Bundesliga.
Fair enough, Frage geklärt.
Ja.
Was war denn nach Abpfiff los? Also wie stelle ich mir das vor? Also wir haben 2-0 gewonnen.
So und dann war es genau. Wir haben es super, Jonathan Tönsing, also wirklich der, ich will nicht sagen Superstar, aber schon auch ausgezeichnet als bester Spieler der Saison, 24 Tore, bester Torjäger. Der ist vor 2 Jahren zu uns gekommen von St. Pauli. Da ist er schon Meister geworden, hat da schon alles mitgemacht, aber hat selber auch gesagt, so ich will hier mit Borussia Dortmund die erste Meisterschaft einfahren. Er hat 2 Tore geliefert beim 2-0-Sieg, Job erfüllt. Und also wirklich eine grenzenlose Freude. Also das war, du hast, bei Enrico hast du auch eher gemerkt, so wie viel Druck da abfällt und so, aber das war einfach so schön zu sehen und das möchte ich jetzt nochmal sagen, also da habe ich wieder gesehen, dass so Sport, wie er sein soll. Blister Marburg, die selber hätten noch Meister werden können, nach Abpfiff gehen die hin, nehmen die BVB-Spieler in den Arm, heben sie hoch und freuen sich mit denen. Also ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wo ich sage, also die haben sich wirklich, also zweimal 20 Minuten, finden, völlig, also auch richtig auf die Socken gegeben. Das ist auch echt körperlich.
Okay.
Aber mit Abpfiff, diese zu sagen, so auf dem Platz gebe ich alles, aber danach gönne ich dir alles Glück dieser Welt, wie die sich mit den BVB-Spielern über deren erste Meisterschaft gefreut haben, grandios. St. Pauli, Vorjahresmeister, unaufgefordert, einfach so ein Spalier gemacht. Großartige Szenen.
Ihr könnt euch die beiden Tore auf jeden Fall schon mal angucken in unserem schwarz-gelben Wochenende bei YouTube auf dem BVB-Kanal und natürlich auch auf BVB-TV. Aber Danny, das soll ja nicht alles sein. Ihr seid da nicht hingefahren, um zwei Tore nach Hause mitzubringen und die Meisterschaft, sondern es wird eine Reportage geben.
Richtig, da sitzen wir gerade dran, um das Ganze mal, weil wir auch da, wir waren schon bei der Platzbegehung mit dabei, haben auch bei der Ansprache von Enrico Göbel waren wir mit dabei und wollen diesem ganzen Thema auch noch mal eine größere Bühne geben und machen so eine kleine Reportage daraus, die dann hoffentlich am Mittwoch, so gehen wir davon aus, dass die Mittwoch fertig ist und dann auf all unseren Kanälen dann zu sehen ist.
Sehr gut, also Mittwoch nach dem Feierabend einmal bei uns vorbeigucken.
Genau. Ich bekomme gerade das Zeichen, wahrscheinlich, dass ich das auch schon gleich hier ein Häuschen weiterziehen muss, weil ich im Termin bin. Aber lass mich ganz kurz noch sagen, sehen am Mittwoch, aber hören würde ich sagen, können wir jetzt auch schon mal. Wenn wir deutsche Meister haben, lass uns doch ein paar deutsche Meister hören, weil ich habe natürlich auch noch Interviews gemacht.
Sehr gut.
Und deswegen hier einmal für euch Kapitän Hasan Altunbaş, dann den Top-Torjäger Jonathan Tönsing und Trainer Enrico Göbel über die deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund.
Ich begreife so langsam, ist großartig. Endlich geschafft, hatten jetzt ein paar Mal so halb die Chance. Diesmal mussten wir es gefühlt werden und wir haben es geschafft.
Es ist wunderschön, wenn du überlegst, wir sind in Nürnberg, Dortmund ist ein Stück weg von Dortmund und von Hamburg und wo die ganzen Fans alle hergekommen sind. Das ist eine Riesenehre, dass die alle sich die Mühe machen, an uns glauben und sich deswegen die Reisestrapazen aufnehmen. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Nachmittag verschafft. Wir haben gewonnen, wir sind Deutscher Meister und alle sind Deutscher Meister, der ganze BVB. Und deswegen hoffe ich, dass das alle heute genießen können und einen schönen Nachmittag in Nürnberg haben.
Also ich bin seit 15 Jahren im Blindenfußball dabei, das ist schon eine ganz lange Zeit. Ich kenne Jonathan Tett, wo sie teilweise so groß waren wie die Bande und jetzt sind sie erwachsene Männer. Und diesen Weg sind wir irgendwie gemeinsam gegangen und dass wir uns jetzt mal belohnen konnten nach so viel Schweiß und Blut, was wir da in den letzten Jahren reingesteckt haben, das ist schon groß und das macht mich stolz.
Sehr gut. Danny, danke für deine Zeit.
Gut, dass ich geblieben bin. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, sonst würde ich jetzt hier alleine sitzen. Ja. Aber das kriegen wir auch noch. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Also, vielen Dank und wir machen direkt weiter mit der Handball-Bundesliga. Da geht der BVB entspannt in die Länderspielpause. Und zwar mit einem klaren Heimsieg gegen Halle Neustadt. 41-29. Ich würde sagen, das ist schon eine ziemliche Ansage. Und ich glaube, das tut auch echt gut nach einigen, ja, wirklich ärgerlichen Rückschlägen in der Champions League. Auch das Auswärtsspiel in der Bundesliga. Aber es war ja jetzt auch erst das dritte Spiel für die BVB-Damen in der Bundesliga. 4-2 Punkte hat das Team jetzt. Schön zu sehen, dass Luis Abbing wieder dabei sein konnte. Die erfahrene Niederländerin hatte ja jetzt länger nach dem Kopftreffer gegen Metz, meine ich, gefehlt. Und weil Dana Bleckmann ja richtig in Torlaune war und wieder einmal Sarah Wachter im BVB-Tor ein starker Rückhalt war, hat der Aufsteiger aus Halle-Neustadt dann wenig in Dortmund zu melden gehabt. Und wir sollten erwähnen, dass auch Theodora Rončević Zeit im BVB-Tor bekommen hat und das ebenfalls richtig gut gemacht hat. Für den BVB geht es jetzt am 22. Oktober weiter mit einem Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV im hohen Norden. Und nur 4 Tage später kommt dann OTP Group Buducnost, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Buducnost aus Montenegro in der Champions League nach Dortmund in die Helmut-Körnig-Halle. Anwurf ist am Sonntag um 16 Uhr. Also wenn ihr Bock habt auf Handball-Champions League, Sonntag 16 Uhr, Helmut-Körnig-Halle. dann könnt ihr euch den BVB gegen Budućnost aus Montenegro anschauen. Ja, das war's von uns. Stefan ist Gott sei Dank geblieben. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, am Donnerstag kommt wieder unser Sonderformat Flutlicht und Flipcharts, in dem wir BVB-Mitarbeitende vorstellen. Und in dieser Folge wird dann Hans Sieger zu Gast sein.
Hans Sieger. Reinhören lohnt sich.
Ja, einer deiner Lieblingskollegen.
Ja, guter Mann.
Definitiv. Guter Mann, finde ich auch. Also, nee, hat nicht nur einen guten Nachnamen, er ist auch wirklich ein Top-Typ. Hans betreut nämlich unter anderem beim BVB die Legenden und die Markenbotschaft. Also jetzt ganz neu zum Beispiel auch Timo Boll, aber eben auch Roman Weidenfeller, Kevin Großkreuz, Patrick Obermoyela, Kalle Riedle und alle, die ganzen Brasilianer, die ihr da kennt in unserer Legendenmannschaft. Hans kennt sie alle und hat sie alle auf Speeddial. Und natürlich gehe ich mal davon aus, dass Hans auch die eine oder andere Geschichte mitgebracht hat aus Reisen nach Vietnam und was weiß ich wohin mit den BVB-Legenden. Also sehr korrekter Typ.
Ich darf er alle nicht erzählen.
Okay, er wird die erzählt haben, die er erzählen darf. Hört da auf jeden Fall mal rein, kommt am Donnerstag raus. Ja, und von uns... Tschüss, danke fürs Zuhören und ja, drückt die Daumen für unseren BVB bei den Bayern. Der eine tippt 0-0, du tippst 1-1, ich tipp 1-2. Mal schauen, wer recht behält.
So sieht's aus.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.